Hallo und herzlich willkommen zu deinem Leicht und Bewegt Podcast. Der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes, glückliches Leben. Wir sind Marco und Julia Buller und freuen uns, dass du heute mit dabei bist. Denn in dieser Podcast-Folge möchten wir dir Künstler und Schauspieler Thaddäus Meilinger vorstellen. Thaddäus ist in Gießen geboren und aufgewachsen und schon als Kind interessierte er sich sehr für die Schauspielkunst. Er stand bereits in jungen Jahren auf der Bühne und war sogar als Hörspielsprecher tätig. Nach seinem Abitur zog es ihn nach Berlin, um dort die Schauspielkunst zu studieren. Seit 2016 ist er in der Rolle des Felix Lehmann bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten zu sehen. Thaddäus ist Papa und glücklich verheiratet und heute soll es aber um seinen Beruf gehen. Wie schafft man es, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen? Wie viel Kraft muss man aufwenden, um da zu sein, wo er jetzt steht? Fühlt sich sein Beruf nach Arbeit an? Was sind seine Wünsche für die Zukunft? Und. Also, viel Freude beim Zuhören. Hallo Thaddäus.
Hallo Thaddäus.
Schön, dass du da bist.
Hallo, schönen guten Abend.
Wir würden dich erstmal dazu einladen, dich den Zuhörern mit deinen eigenen Worten mal vorzustellen.
Ja, ich bin Schauspieler, derzeit in einer deutschen populären täglichen Serie. Ich habe eine klassische Theaterschauspielausbildung gemacht an einer Hochschule in Berlin und spiele aber schon seit meiner Kindheit Theater. Ich bin Vater von zwei Jungs, Stiefvater von einem Jungen. Ich bin Stiefsohn, ich bin leiblicher Sohn und das Kind mancher Mentoren. Ich bin Ehemann in einer wunderbaren Beziehung, die das Zentrum meines Lebens bildet. Und ich hinterfrage die Dinge leidenschaftlich und nehme den anderen Blickpunkt ein. Ich bin positiv und es macht mir schwer.
Super, ja, vielen Dank. Ja, also wir wollen zum Anfang mal so ein bisschen auf die Schauspielerei kommen und danach kommen wir noch zu den anderen Punkten, die du gerade schon angesprochen hast. Schauspielerei ist ja ein großer Traum von vielen Jugendlichen. Wie kam es denn dazu, dass du ihn zur Realität umsetzen konntest?
Also für mich hat als Jugendlicher überhaupt nicht die Frage bestanden, ob das geht oder nicht. Und es ging eigentlich immer nur um die Frage, was ist der nächste Schritt? Und mir war völlig klar, dass ich das umsetzen würde. Ich glaube sogar, dass das eigentlich auch das Grundrezept ist. Ja, also wenn man daran stetig arbeitet, auf eine Sache stetig hinarbeitet, dann kommt man da halt auch irgendwann an. Ja, früher oder später. Und in meinem Fall war es so, dass ich dann eben tatsächlich nach dem Abitur Schauspiel studiert habe in Berlin und dann war ich Schauspieler. Ich glaube aber, ja, bitte?
Entschuldigung, ich wollte nur wissen, also war das schon in so einem Jugendtraum von dir? Hast du zum Beispiel auch in so einer Theater-AG in der Schule mitgemacht?
Also ich habe mit 7 am Theater angefangen in Gießen, am Stadttheater. 6 oder 7 war ich und eigentlich habe ich als Statist angefangen. Da brauchten die in einer Oper einen kleinen Jungen, der mitspielt und das habe ich gemacht und dann habe ich mir auch das Stück angeguckt und ich war da sehr begeistert dabei und das war eben keine Oper für Kinder, ja, das war eben eine Oper für Erwachsene und das ist ja auch irgendwie als kleiner Junge, so ein Einblick in eine Welt, die man ja sonst nicht geboten bekommt, allein schon, weil es eine Erwachsenenwelt ist. Und aber auch das Theater war damals voller Aberglaube und es gab bestimmte Regeln, die man einzuhalten hatte und so. Und ich hatte das ganz flugs raus, wann ich wo langlaufen darf, wen ich wann wie ansprechen darf und wann nicht, dass ich nicht pfeifen darf, dass ich bestimmte Worte im Theater nicht nutzen darf und so. Das hat mich alles fasziniert und dann ist mir das leicht gefallen. Ich glaube, das hat dann sicherlich auch dazu beigetragen, dass die mich gefragt haben, ob ich dann wieder im nächsten Stück spielen will. Dann habe ich größere Rollen gespielt. Dann gab es ein Stück, das heißt 6 Personen suchen einen Autor, was sicherlich auch prägend war. Und da war ich einer dieser 6 Personen. Das ist ein Stück von Luigi Pirandello. Und da tauchen also 6 Personen aus einem nicht vollendeten Buch, weil der Autor gestorben ist, die tauchen also im Theater auf und suchen einen Autoren, der sie fertig schreibt. Und da gibt es eben auch einen Jungen, der nicht spricht. Ich hatte also dann keine Sprechrolle. Der damalige Bürgermeister von Gießen, der beschrieb das so, dass er bei der Premierenfeier auf meine Mutter zuging und sagte, ach, ihr Sohn ist das arme Schwein, was da 2,5 Stunden rumläuft, auf der Bühne sein muss. Ich empfand das ganz anders. Ich fand das natürlich ein totales Privileg, da spielen zu können, habe daraus eine Menge mitgenommen. Und dann gab es in Gießen ein amerikanisches Theater, weil die Stadt eben noch eine amerikanische Militärbasis hatte. Und dort hatte ich die Möglichkeit, ganz andere Rollen zu spielen. Auch große Rollen, zuletzt dann Romeo in der Originalfassung, also Shakespeare auf Englisch zu spielen mit 18, das war schon, also ich glaube, da habe ich einfach eine Menge gelernt. Und naja, so war das für mich eigentlich ein stetiger Begleiter in meinem Leben, dass ich Theater gespielt habe, und es war irgendwie klar, dass es in die Richtung gehen müsste. Ja.
Also kommt es aus deiner Familie heraus? Also ist deine Familie auch so künstlerisch angehaucht, dass es daher gekommen ist?
Nee, das eigentlich gar nicht. Ich glaube, dass es sicherlich einen gewissen Stolz oder eine gewisse Freude gab, bei meiner Mutter zu sehen, dass ich da was gefunden habe. Und das, ich glaube, es hat ihr auch gefallen. Ja? Also das ist ja sicherlich, glaube ich, ich glaube, es hätte ihr nicht so viel Spaß gemacht zu sagen, dass ich zum Fußballtraining gehe. Ne? Also ich glaube, das hat ihr schon irgendwie mehr imponiert. Und ich glaube, Kinder sind ja dann oftmals so, dass sie auch ihre Eltern glücklich machen wollen. Und dann sehen sie, ach, das läuft. Ja, da bringt die mich gerne hin. Und dann ist das auch unproblematisch. Und dann, also insofern würde ich sagen, das war der familiäre Beitrag. Aber es gibt keine familiäre künstlerische Vorbelastung.
Ja, aber dann sieht man ja wieder, wie wichtig es ist, dass die Eltern es ja auch unterstützen. Ne? Also das Talent, was du einerseits hast, aber auch den Willen und den Wunsch. Und da hast du schon Unterstützung gefunden an deinen Eltern. Die haben dich also von Anfang an...
Ich glaube tatsächlich, ich denke da jetzt als Vater natürlich auch viel drüber nach, was Unterstützung betrifft. Ich glaube, unterm Strich würde ich es anders formulieren. Ich würde sagen, es reicht schon, wenn Eltern nicht verhindern. Mhm. Weil ich glaube, so eine intrinsische Motivation ist, gerade wenn wir auf die kleinen Kinder gucken, ja so stark. Die ist ja so stark ausgeprägt. Das sind ja immer wir Erwachsenen, die relativ schnell das Handtuch werfen, wenn dann irgendwelche Schwierigkeiten kommen oder es unkomfortabel wird. Bei Kindern ist das ja überhaupt nicht der Fall. Und ich glaube, dass es dann eben wirklich wichtig ist zu gucken, was ist eine Neigung von einem Kind, woran hat es Spaß und wie kann ich um jeden Preis versuchen, das nicht zu verhindern. Mhm. Ich glaube, das reicht von.
Okay.
Die Unterstützung kriegt man ja dann automatisch. Ihr spielt Basketball, ne? Also wenn ihr auf der Straße ein Kind seht, was sehr talentiert ist und brennt, dann werdet ihr auch sagen, da ist jemand durstig und ich habe was zu trinken, dem gebe ich was zu trinken. Und wenn der mich fragt, dann kannst du mir ein paar Moves beibringen, dann werdet ihr sagen, ja, na klar, für den räume ich mir 2 Stunden frei. Das ist ja, die Unterstützung kommt. Es ist fast besser, wenn Eltern dies vielleicht gar nicht drauf haben, also nicht versuchen, ihre Kinder zu unterstützen. Also wir alle kennen das. Ich glaube, in unserer Generation ist das eben noch gang und gäbe gewesen, dass man zusammen Hausaufgaben paukt. Mhm. Das waren in den meisten Fällen ja pädagogisch untalentierte Nachhilfelehrer unserer Eltern. Ne? Also da würde ich schon eher dazu raten, das sein zu lassen.
Dass man sich verschlimmert.
Und das dann nicht zu verhindern. Wenn, ja, nicht verschlimmbessern. Und das nicht zu verhindern, wenn die Kinder dann aber auf Ideen kommen, wie ich könnte doch zu Freund XY gehen und der könnte mir das beibringen. Mhm. Und dann zu sagen, ja gut, dem stelle ich mich nicht in den Weg.
Okay. Ja. Und wie bist du denn vom Theater zum Fernsehen gekommen und dann zu GZSZ, also ganz normal über Casting, oder wie kam der Shift zum Fernsehen?
Ja, das ist ja dann eine ganz komplizierte Sache. Es wird ja dann irgendwann ganz toll. Ja, also wenn du anfängst, Schauspieler zu werden, dann hast du erstmal, und zumal auf der Schauspielschule, dann hast du erstmal nur die Vision, Schauspieler zu sein. Dann gibt es die Bretter, die die Welt bedeuten. Und dann setzt du dich mit diesem Stück und mit der Figur auseinander. Und das hat alles schon so eine enorme Bedeutung. Wenn du dann aber anfängst, von dem Beruf zu leben, dann kommen ganz viele Aspekte dazu. Dann geht's darum, wo will ich denn spielen? Wo will ich nicht spielen? Welche Möglichkeiten gibt's denn noch? Wie komme ich an Hörspielproduktionen ran? Wie komme ich überhaupt an Produktionen ran? Wie werde ich sichtbar? Werde ich überhaupt sichtbar? Wie viele Kollegen gibt's denn eigentlich auf dem Markt? Und es gibt einfach auf dem Markt unglaublich viele Kollegen. Und dann fängt man an, so eine eigene Karriere zu formen, freiwillig oder unfreiwillig. Ne? Die einen werden gleich weggekauft von den großen Staatsbühnen und dann sind die da aber auch erst mal ein paar Jahre und merken dann vielleicht nach ein paar Jahren, dass ihnen was fehlt, was sie dann ausprobieren. Und in meinem Fall war es eben so, dass ich erst mal von Theater genug hatte. Also ich bin aus der Schauspielschule gegangen und habe gesagt, so, und jetzt ist Schluss. Und dann habe ich... Dann bin ich erstmal 3 Monate nach Indien gefahren und habe mir das Leben so angeguckt. Und für mich war das dann eigentlich ganz klar, dass ich jetzt dann bald den ersten Kinofilm drehe. Und dann habe ich meinen Durchbruch und dann spiele ich als Gast an dem Haus und oder fliege ich mal nach Zürich, spiele dort und dann spiele ich mal hier irgendwann in Berlin und vielleicht bin ich irgendwo fest, werde dann aber ausgeliehen und zwischendurch halt immer die Kinodrehs. Das war für mich eigentlich ganz, ganz. Das war logisch, dass das passieren würde. Und das ist dann nicht passiert. Stattdessen habe ich mich dann viel mit dem Leben auch beschäftigt. Also auch mit einem Teil des Lebens, den ich mich bis dahin noch nicht gekümmert hatte. Ja, also ich habe mich erstmal um die eigene innere Bühne gekümmert. Und das war für mich total wichtig. Und dann stehst du so ein paar Jahre nach der Schauspielschule da und musst dann natürlich überlegen, gehe ich jetzt zu einem Theater vorsprechen oder zu einem Casting? Worauf bereite ich mich vor? Wofür mache ich mich auf? Wen muss ich kontaktieren? Und nachgewiesen, dass ich keine Lust auf Theater hatte und dann wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel Respekt vorm Theater. Das kann ich aber auch erst aus der heutigen Sicht so sagen. Naja, und dann bin ich eben mehr so beim Film hängen geblieben. Okay. Und dann beim Fernsehen gelandet. Und konkret in die tägliche Serie bin ich eingestiegen, als ich 2015 ein Jahr hatte, in dem ich wirklich tolle Projekte auf dem Zettel hatte und also richtig tolle Projekte und 5-mal in Folge Zweiter wurde. Ja, also dann auch solche Ansagen, dass die Produktion persönlich anruft und sagt, ja, wir freuen uns total und hast du denn irgendwie dann einen Reisepass, weil wir müssen das Russische, also wir müssen nach Russland und es mit dem Visum und es muss irgendwie alles klappen und so. Und dann irgendwie 3 Tage später die Info, dass sich dann ein Co-Produzent irgendwie doch nochmal für jemand anders entschieden hat. Also wirklich so. Was sagst du?
Was richtig wehtut, ne? Wenn man erst eigentlich damit, was man Erwartungen hat, es funktioniert und dann kriegt man so eine Backpfeife, so eine richtig schöne.
Ja, und ich habe mir eigentlich zu Beginn des Berufs schon zurechtgelegt, dass ich immer damit einverstanden bin, wenn ich jetzt meinem Casting die Rolle nicht bekomme, weil ich immer gesagt habe, ich möchte ja auch erste Wahl sein. Ja. Und das gelang mir dann 2015 nicht so gut, nach diesen 5 Absagen von diesen wirklich tollen Projekten. Und das hat mir ziemlich zugesetzt. Da hatte ich ganz schön dran zu knabbern. Und dann war es auch noch so, dass ich in meiner Beziehung im verflixten 7. Jahr war. Und dann fand ich mich in Paris im November 2015 in einer Bar wieder, als draußen die Attentate waren. Und so 200 Meter von uns weg in dieser Bar wurden eben die Menschen erschossen auf der Straße. Und wir saßen da in dieser Bar fest 5 Stunden und haben uns mein Ladekabel geteilt, damit wir unsere Familien anrufen konnten und so ein bisschen in den Nachrichten verfolgen konnten, was um uns herum passierte. Und als ich dann am nächsten Tag durch Paris gelaufen bin, hat sich so eine so eine seltsame Differenz für mich ergeben zwischen dem, was in den Nachrichten so berichtet wird und dem, was ich auf der Straße erlebt habe. Und als ich dann nach Hause kam, ging für mich persönlich die Bombe richtig los, weil ich gemerkt habe, dass neben diesem global wichtigen Geschehen in Paris und diesen vielen Toten und dem Terror mein persönliches Drama gar nicht kleiner geworden ist. Also ich kam nach Hause und meine Beziehung hat einfach extrem gedrückt, ja, und hatte für mich eine ganz große Relevanz, ja, genauso relevant wie dieser Weltschmerz, den ich gespürt habe. Und daraufhin habe ich dann eben auch die Bombe zu Hause platzen lassen. Und das war dann dieser Winter 2015, 2016 eine große, große Krise. Und in der Krise habe ich gesagt, so, also wenn ich jetzt einen Job machen kann, mit dem ich auf mehreren Ebenen wieder eine rote Linie in mein Leben bringen kann, dann ist es eben dieser Job, der mir da angeboten wurde. Und dann habe ich das auch gemacht. Also mit so einer Einstellung gewinnst du dann auch jedes Casting. Und so bin ich dann bei gute Zeiten, schlechte Zeiten gelandet. Und dann sind meine zwei Kinder auf die Welt gekommen. Und dann habe ich jetzt da den Vertrag verlängert und bin bis heute eben dort geblieben.
Okay. Warte mal, jetzt habe ich kurz...
Wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du da angefangen hast und die Rolle bei GZSZ bekommen hast? Hast du die Freunde sozusagen dann gewechselt ein Stück weit, weil sie gesagt haben, oh, was machst du denn jetzt? Weg vom Theater, das ist ja gar nicht dein Ding. Oder ist das alles so beim Alten geblieben und hast Unterstützung erfahren?
Naja, ich hatte Theater ja gar nicht so viel gemacht vorher. Es war... ich hatte ja sehr viele, in meinem Umfeld sehr viele Schauspieler, die eben auch auf so einen Job warten. Ich war gar nicht so begeistert. Und das ist natürlich auch so ein bisschen, vielleicht wirkt es ein bisschen arrogant und vielleicht ist es auch ein bisschen arrogant gewesen. Es lag aber auch daran, dass ich eine falsche Vorstellung von dem Engagement hatte. Ich dachte, da treffe ich auf eine Truppe, ich der einst ausgebildete Schauspieler sein würde. Und es wird auch schlecht geredet in der Branche, ne? Also wenn du in der Soap spielst, dann brauchst du am Theater gar nicht mehr und dann spielst du auch in keinem Kinofilm mehr und sowas. Das stimmte vielleicht auch eine Weile, aber da ändert sich eben, viel. Also für die 90er Jahre hat das vielleicht mal gegolten und da ist die Branche dann auch manchmal wirklich engstirnig. Aber das ist heute gar nicht mehr so. Und ich kam dort an und ich war eben nicht der einzig ausgebildete, also staatlich ausgebildete Schauspieler dort. Da sind sehr viele talentierte und gut ausgebildete SchauspielerInnen im Ensemble. Und das war eine große Freude, dann sich da in die Arbeit zu stürzen. Das ist ein bisschen zusammengefallen mit der Geburt meines Sohnes, meines ersten leiblichen Sohnes, der mittlere, ja, der Vierjährige jetzt. Und dadurch ist das ja ohnehin mit den Freundschaften so gewesen, dass die erstmal so in den Hintergrund getreten sind. Ich habe dann eher Kontakt zu meinem Nachbarn, dessen Kinder dann jetzt schon wieder ausgezogen sind. Und der sagte, ich rufe jetzt meine alten Freunde alle wieder an, weil die Kinder weg sind. Und da war für mich irgendwie klar, dass dieser Zyklus jetzt bei mir beginnt. Und deswegen kann ich gar nicht sagen, dass die Freunde sich so großartig geändert haben. Meine Familie hat auf einmal angefangen, GZSZ zu schauen. Es gab einige alte Schulfreunde, die sich gemeldet haben, weil sie mich im Fernsehen gesehen haben. Es war natürlich so ein bisschen wie mein persönliches Facebook-Erlebnis, das alle irgendwie hatten, als Facebook 2007 auf den Markt kam und alle haben sich so wieder entdeckt. Und in meinem Fall war das dann halt so, dass ich dann in der InStyle stand mit einem Interview und dann bekam ich plötzlich eine WhatsApp-Nachricht mit dem Foto und ich habe dich da gesehen und wie lustig und dann war man wieder im Gespräch. Also das ist eigentlich ein ziemlich guter Effekt gewesen.
Ja. Okay, schön. Jetzt fällt mir die Frage wieder ein, die ich da vorstellen wollte. Macht es was mit dir, mit deinem Selbstwertgefühl, mit wenn du immer, wo du gesagt hast, dass es da so ein schwieriges Jahr war für dich, wo du so viele Absagen hattest, Wie hast du dich da geschafft, da immer wieder so rauszuholen, ne? Also ich meine, es ist ja Wahnsinn, wenn man dann, ja, also wie schaffst du da, dich da immer wieder zu pushen, dass es dann ja irgendwann ja klappen muss, ne? Weil du auch sagst, der Markt ist schon auch groß, ne? Es gibt viele Kollegen. Kannst du da was sagen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich ja jetzt längere Zeit gar nicht mehr so sehr in der Situation war, dass das so existenziell wird. Und dadurch kann ich besser zurückblicken. Ich würde sagen, ich hatte keine andere Wahl, weil ich ganz häufig an dem Moment war, wo ich gesagt habe, boah, das ist, also entweder kommst du raus aus so einem aus so einem Casting oder aus so einer Casting-Entscheidung und du sagst, ich bin völlig falsch in dem Beruf. Oder du sagst, ich weiß nicht, die sind alle völlig falsch in dem Beruf. Ja, du sagst ja wirklich, also ich habe es wirklich gut gemacht, aber was hat der Regisseur denn da für komische Ansagen gemacht? Und es war doch ganz anders besprochen vorher und die Figurenbeschreibung habe ich doch auch gelesen und hat er eine andere Fassung des Drehbuchs oder was? Und manchmal weiß man es einfach gar nicht. Und ich glaube, der Beruf hat auch, also der hat so viel Potenzial abzuwerten. Also auch alleine in der Kommunikation, in so einem Casting werden ganz oft Dinge gesagt und auch Gesten oder Handlungen vorgenommen, die abwertend sind. Und sich das nicht reinzuziehen, ich glaube, das muss man einfach, das muss man schon insofern können, dass man gar nicht anders kann, als weiterzumachen. Und es gab für mich tatsächlich damals gar keine Alternative. Also ich hätte natürlich noch mal irgendwas studieren können, darüber habe ich natürlich auch nachgedacht. Dann habe ich wieder was gedreht. Dann hätte ich doch irgendwas machen können. Dann kam wieder einer um die Ecke und hat gesagt: Mann, ey, wir nehmen jetzt dieses Theaterstück auf und ich freue mich so, mit dir zu spielen. Das ist der Hammer und so. Und dann steckst du wieder in der Produktion drin und denkst dir so: Ja, genau, hier bin ich zu Hause. Also, ich glaube, das ist tatsächlich dieses Durchhangeln und du wirst dann eben auch von der Schauspielerei getragen und auch in dieser Krise da. Gab es einen Moment, in dem ich gesagt habe, ich kann meinen Stiefsohn, ich kann meine Haustiere, ich kann meine Wohnung mit Blick aufs Grüne, ich kann meine Frau alles verlieren, aber die Schauspielerei, die bleibt. Diesen Moment gab es und die hat mich tatsächlich gerettet. Und das ist auch ganz wichtig, dass ich mich daran erinnere, denn diese Treue, die halte ich der Schauspielerei dann auch, wenn es nicht so gut läuft.
Okay, super. Also wenn ich dich jetzt hier schon mal als Schauspieler hier vorm Mikrofon habe, möchte ich mal eine Frage stellen, die mir schon immer unter den Nägeln brennt. Wie ist denn das bei den ganzen Kussszenen oder diesen ganzen erotischen Szenen, die da gespielt werden? Also GZSZ kenne ich jetzt leider nicht ganz so, weil wir keinen Fernseher haben, sonst würde ich es bestimmt auch täglich gucken. Aber sieht ja oft täuschend echt aus. Aber wie macht ihr das? Und vor allem, wie erzählt ihr es zu Hause euren Partnern, wenn der fragt, so, na, wie war so dein Tag? Und du so, oh, wir hatten so eine richtig schöne Bettszene, war echt cool. Also die kann küssen, sage ich dir, wow. Oder wie ist das? Also, oder merkt man da gar nichts jetzt? Also ist das ein Profi-Chef, wenn da 100 Kameras auf einen zeigen?
Also im besten Fall ist das ein Profigeschäft, weil, also das sage ich auch so deutlich, weil in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ja diese MeToo-Welle so um die Welt ging. Da gab es einen sehr bekannten Produzenten in Hollywood. Weinstein heißt der, und der hat offenbar in der Vergangenheit einigen Frauen, also der hat Rollenentscheidungen eben von sexuellen Diensten abhängig gemacht oder ist eben zumindest sexuell übergriffig geworden. Und nachdem eine Frau das so kundgetan hat, haben sich andere Frauen gemeldet und haben unter dem Hashtag MeToo eben Übertritte öffentlich gemacht. Und das ist eine Welle, die Deutschland auch erreicht hat. Und da habe ich mich sehr viel mit auseinandergesetzt, weil ich eben natürlich dort in der Serie sehr viele Intimszenen zu spielen habe. Und das ist bei uns jetzt eigentlich gar nicht so, dass wir da Sexszenen drehen oder dass wir wirklich viel zeigen. Es endet eine Szene in einem Kuss oder man liegt eben, also wir zeigen, wie ein Paar auf der Couch liegt. Wir nennen das dann auch mal, also die Szene geht sozusagen nach dem Liebesakt los, ja, und dann steht da im Drehbuch XY liegen im Afterglow, ja, als Fachterminus so. Und trotzdem ist es für mich wichtig gewesen, mich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen sage ich das so deutlich, im besten Fall ist es tatsächlich ein hochprofessioneller Akt. Das ist aber schwer zu machen. Und um es runterzubrechen, ist es so, wenn es ein, sagen wir, wenn es Augen zu und durch ist, ja, dann besteht natürlich immer die Gefahr und aber auch ganz viel Potenzial, dass man irgendwie sich persönlich berührt fühlt. Ja, ohne dass das vielleicht gemeint ist. Aber wenn wir jetzt, wenn wir jetzt einen Kuss beispielsweise durchsprechen und sagen, in der Szene geht es darum und in der Folge geht es darum und in diesem Geschichtsstrang sind die beiden jetzt an dem und dem Punkt, ja, beispielsweise erster Kuss. Klassische Situation, beide sehr aufgeregt, wird das jetzt passieren? Will der das wirklich? Will die das wirklich? Haben wir uns schon genug ausgetauscht? Oder du hast eine Figur, die sich einfach traut, ja, und die andere Figur überrascht. Sowas ist ja alles, da steht ja alles im Buch. Und darüber kann man ja sprechen. Und ich finde eben, sollte man auch, das ist in der Branche noch gar nicht so üblich, dass das der Standard ist, dass das wirklich dezidiert durchgesprochen wird. Aber ich kann euch garantieren, wenn das dezidiert durchgesprochen wird, dann ist die Stimmung weg. Und dann geht es wirklich um Schauspiel und nicht darum, die Aufgeregtheit der Schauspieler abzufilmen und für die Szene auszunutzen. Und das mag zwar sehr schön sein, aber das ist dann letztendlich nicht mehr steuerbar. Und das könnte einem um die Ohren fliegen. Eben, also beispielsweise kann es ja auch sein, dass bestimmte Traumata vorliegen, über die man gar nicht sprechen möchte. Ich hatte mal einen Schauspielkollegen, den konntest du am Solarplexus nicht berühren. Also das konntest du schon, aber dann hat er geschlagen. Der hat sofort angefangen zu weinen und zwar unmittelbar. Eine Berührung dort, der hat angefangen zu weinen und hat geschlagen. Ja, das heißt, das musste man wissen. Ja, ist ja ganz klar. Das wird ja dann sonst gefährlich. Und sowas kann natürlich bei einer Frau auch mit einem bestimmten Gehabe verbunden sein oder bei einem Mann mit bestimmten Ängsten oder so, ne? Also also deswegen sage ich so vehement, im besten Fall ist das ein ganz professioneller Akt. Und wenn es das nicht ist, das ist, glaube ich, das, was man dann so vermutet, boah, küsst jetzt irgendwie eine fremde Person und man hat eben diese Situation, wo es nicht abgesprochen ist, weil das ist ja auch die Situation, die wir alle kennen im Privaten. Wir lernen unsere Partner kennen und keiner spricht es so deutlich aus, ja, sondern man will sich irgendwie blind verstehen. Und das gelingt ja dann auch in den meisten Fällen, die wir dann Liebe nennen. Und dann sind wir voneinander verführt und küssen uns und begegnen uns. Und genau diese Situation wollen wir ja eigentlich gar nicht haben. Und deswegen kann ich die Frage total verstehen. Ich kriege die ganz häufig gestellt und dann, wenn ich es kurz machen soll, sage ich immer, da gucken 37 Leute zu. Ja, und wenn ich, also wenn ich eine Figur spiele, die ihren Bruder in die Psychiatrie bringt und ihrem Bruder im sedierten Zustand falsche Erinnerungen einflüstert, dann erlebe ich das ja auch nicht privat. Ja, also da müsste man ja irgendwie auch nach Hause kommen und sagen, ja, du Schatz, wie war dein Tag? Ja, heute richtig in der Psychiatrie, richtig dem hier falsche Erinnerungen eingeflüstert. Ich habe es ihm richtig gegeben. Ich war ein richtiges Schwein. Und dann müsste ja eigentlich unsere Partner, also meine Partnerin, dann in dem Fall auch sagen: Sag mal, hast du sie noch alle? Was ist mit dir los? Also von daher, das ist einfach völlig gleichzusetzen.
Wobei ich sagen muss,
ich habe es auch einmal erlebt, das muss ich ganz, ganz offen gestehen, ich habe es einmal erlebt, dass eben ohne, dass es besprochen war, ich in einem Kuss leicht eine Zunge gespürt habe. Und das hat sofort elektrisierende Wirkung gehabt. Ja? Weil es eben auch wirklich dann, also da war die professionelle Ebene ganz kurz, das war natürlich immer noch professionell, ne? Aber da war so eine kleine Grenzüberschreitung, und aber auch nur für einen, den Hauch einer Sekunde. Und da merkt man aber auch, dass der Körper weiß dann schon, was er macht. So, ne? Also der reagiert. Und wir sind dann eben auch keine Maschinen, sondern Menschen, die da vor der Kamera stehen.
Und hat es irgendjemand anders erkannt, außer ihr beiden? Oder hat es jemand gemerkt von außen, was da ganz passiert ist?
Ich weiß nicht mal, ob das, ob ich nicht vielleicht auch der Einzige war, der das bemerkt hat. Okay.
Das kann schon auch sein. Aber es war schön.
Das kann schon auch wirklich sein. Naja, schön. Also es war halt, wie soll ich sagen, es hatte eine Wirkung. Ja. Also es hatte eine große Wirkung. Und trotzdem ging es dann weiter. Ja, professionell.
Also ich bewundere euch Schauspieler ja nicht nur für die Fähigkeit, halt in bestimmte Rollen zu schlüpfen und bestimmte Szenen zu spielen, sondern ja auch für diese Möglichkeit, sich so Texte zu merken, ja, diese ellenlangen Texte auswendig zu lernen. Hast du denn vielleicht für die Zuhörer so einen Trick parat? Ja, vielleicht gibt es ja welche, die bis morgen so ein Gedicht auswendig lernen müssen und die sagen, oh Mensch, Gott sei Dank habe ich diesen Podcast jetzt gehört, das schaffe ich ja jetzt in 5 Minuten.
Oha, also ich kann das ein bisschen entmystifizieren. Ich weiß nicht, ob das hilft, das Gedicht bis morgen auswendig zu lernen. aber das, also ganz arrogant würde ich immer sagen, wenn so eine Frage, das habe ich auch oft gesagt, wenn die Frage nach dem Text kommt, sage ich immer, ja, Text lernen sind 10% der Arbeit. Einfach um klar zu machen, ja, wo die Bewunderung, in welche Schublade die Bewunderung da zu stecken ist und welchem anderen Teil ich doch viel mehr Aufmerksamkeit gewidmet wissen will. Aber es ist natürlich ein Haufen Arbeit, den Text zu lernen. Aber ich kann das ein bisschen entmystifizieren, weil wir lernen ja den Text nicht wie das Telefonbuch auswendig, sondern wir lernen ja in einer Figur. Das heißt, wir kennen unsere Figur. Und wenn ich jetzt Figur XY, dann weiß ich, ist das zum Beispiel ein ganz schüchterner Typ. Ja, wenn ich das weiß, der ist total schüchtern, der ist ganz lieb schüchtern und noch nie aus sich rausgegangen. Und dann weiß ich, der wird jetzt unglaublich beleidigt von meinem Gegenüber. Ja, also ich lerne ja auch nicht nur meinen Text, sondern ich weiß ja, worauf meine Figur antwortet. Mhm. Da habe ich ja schon mal gar nicht mehr unendliche Möglichkeiten. Ja, sondern die Möglichkeiten sind schon eingegrenzt. Und mein Gehirn muss sich also gar nicht mehr aus unendlichen Möglichkeiten jetzt das Wort einfallen lassen, was darauf zu sagen sei, sondern der weiß, also ich weiß als Schauspieler, der ist an einem Punkt, wo er es wieder nicht hinkriegt, sich zu wehren. Da kann er zumindest schon mal so Sachen wie du blöder Hund, Arschloch oder da dir zeige ich, sowas kann er nicht sagen. Ja, weil ich weiß, an dem Punkt in der Geschichte ist er noch nicht. Und so wird es immer weniger. Und dann hast du ja deinen Körper noch und dann probst du das durch und dann weißt du, ah, der steht und wie der aussieht und so. Das sind ja alles solche Ankerpunkte. Und das würde ich eben, also wenn jemand ein Gedicht bis morgen zu lernen hat, würde ich sagen, ist absolut möglich. Sogar wenn es so eine Riesenballade von Schiller ist. Wichtig wäre halt wirklich, sich zum einen die Bilder vorzustellen. Also was wird da beschrieben? Dann würde ich gucken, was ist meine Haltung dazu? Warum erzähle ich das überhaupt? Also ganz wichtige Frage, warum will ich dieses Gedicht überhaupt vortragen? Wer bin ich und wer hört mir zu? Und warum will ich denen, die dazuhören, genau dieses Gedicht sagen? Ja, das kann sich auch verwandeln im Laufe des Gedichts. Hauptsache, man hat was zu sagen. Weil das ist das, wenn wir ein Anliegen haben, das ist das, was uns dann den Text erinnern lässt. Ja, also Das ist der Anker, den wir brauchen. Es gibt natürlich viele Memorierungsmethoden und Tipps und so, aber letztendlich läuft es darauf hinaus, dass wir wissen, was wir sagen. Und das ist was anderes, als sich eine Einkaufsliste zu merken oder eben eine Telefonnummer oder so. Und dann ist es aber auch relativ leicht.
Und wie frei bist du bei dir da im Text jetzt zum Beispiel bei GZSZ? Also kannst du da ein bisschen variieren und individuell mal so mehr entscheiden oder wird sobald du einen falschen Satz sagst, stopp nochmal, was soll der Scheiß, Thaddäus?
Also ich kriege das mit dem Textlernen nicht so gut hin und deswegen bin ich da ziemlich frei und ich habe mir das, glaube ich, auch erarbeitet, weil ich kenne meine Figur und ich weiß zum Beispiel, darum, dass meine Figur an Elite-Universitäten studiert hat und dann korrigiere ich häufig mal, wenn da ein Dativ steht, in dem Genitiv. Ja, weil ich denke, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod und warum muss der in einer Situation, in der er ohnehin demonstrieren will, dass er souverän ist, warum muss er da den Dativ verwenden? Ja, da kann er doch demonstrativ den aussterbenden Genitiv verwenden und so. Und das mache ich, da haben die kein Problem mit. Und das ist schon so, dass am Sex, deutscher Versprecher, das ist schon so, dass am Set dann mal jemand kommt und den Text korrigiert. Ne? Also dann auch wirklich sagt, Thaddäus, nächster Take, sag mal das, weil das ist irgendwie dann so. Und dann können wir darüber diskutieren oder ich setze das einfach um. So. Okay. Und es ist tatsächlich so, dass ich den Text lerne und wenn die Szene abgedreht ist, ist der dann auch wieder raus.
Also wie bei den Klausuren früher in der Schule, und so wie es ja meistens ist.
Mehr noch als bei den Klausuren früher in der Schule. Ja.
Okay. Du hast ja in den letzten Jahren ja nicht nur hart an deiner Schauspielerkarriere gearbeitet, sondern da ist ja auch sonst relativ viel passiert. Du hast ja gesagt, du hast geheiratet, du bist mehrfacher Familienvater geworden. Und das wissen wir ja, weil wir ja regelmäßig Kontakt haben. Du hinterfragst halt auch viele gesellschaftliche Strukturen und auch ganz oft so dein eigenes Leben. Was würdest du dir denn gerne so für dein Leben noch wünschen? Was soll da noch passieren? Und was würdest du dir für die Gesellschaft wünschen, wenn du dir sowas wünschen dürftest? Und ja, wovon träumt denn der kleine Thaddäus in der Nacht, ja, wenn er nicht schlafen kann?
Also ich würde mir wünschen, dass ich mich an meine Träume erinnern kann. Das ist tatsächlich verloren gegangen in den letzten Jahren. Tagsüber träume ich davon. Also wenn es jetzt um mich und um die Gesellschaft geht, dann träume ich wirklich davon, einen Mehrwert zu hinterlassen, wenn ich denn dann irgendwann mal abtrete. Vielleicht auch schon vorher, weil dann kann man noch drüber sprechen mit den Enkeln und den Kindern im Schaukelstuhl. Das wünsche ich mir, im Schaukelstuhl zu sitzen und zu sagen, da habe ich echt ein dickes Brett gebohrt und das ist auch ganz schön geworden. Und da können jetzt andere irgendwie von profitieren. Da habe ich große Lust darauf und danach suche ich auch immer. So. Deswegen mache ich es mir auch, glaube ich, oftmals so schwer, wie ich eingangs gesagt habe. Ich finde, das gehört irgendwie für mich zum Leben dazu, nicht unbedingt immer den leichteren Weg zu wählen, sondern zu gucken, ob da noch was geht.
Also würdest du denn sagen, dass du deinen Traum gerade lebst, in der jetzigen Situation, in der du gerade bist?
Ja, ich würde sagen, dass ich meinen Traum lebe und es gibt sicherlich viele Tage, an denen ich sage, dass ich den nicht lebe. Und ich habe aber rausgefunden, also für heute zumindest, dass genau das wahrscheinlich mein Traum auch ist. Wenn ich mir den genau angucke, ich habe eine wunderbar laufende Beziehung, für die ich sehr viel gearbeitet habe und mich auch aus meiner eigenen Erfahrung als Trennungskind klar positioniert habe zu einer Ehe und das mit meiner Frau auch zusammen so lebe. Und das ist ein mit den Kindern jetzt und auch in dieser Corona-Krise, wie wir das als Familie gemeistert haben und aufgefangen haben und was da für ein Potenzial alles drin steckt, da könnten wir noch eine ganze Podcast-Folge füllen mit. Das ist ein totaler Traum und was das Berufliche angeht, ist es auch ein Traum. Also ich kann als einer der wenigen Schauspieler von meinem Beruf leben und dazu noch meine Familie ernähren. Das haben nicht so viele. Und das ist ein wirklicher Traum. Und ich habe mein Leben lang, seitdem ich 7 bin, zumindest, darauf hingearbeitet. Also das wäre schon gut, ja, wenn das mein Traum wäre und wenn ich den jetzt lebe. Aber was ich dazu mal sagen muss, ist, dass das ja nicht aufhört. Also das musste ich aber auch erst verstehen. Ich hatte das als Jugendlicher irgendwie so, das war der Traum, das war klar, da will ich hin. Und dann war ich da, dann war ich auf einer Schauspielschule und dann war ich Schauspieler und dann war der Traum vorbei. Tatsächlich. Der war auch irgendwie gelebt und erreicht und es hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Und das hat sich nicht gut angefühlt, weil ich eben etwas erreicht habe, was ich erreichen wollte. Und ich bin mehr und mehr darauf gekommen, dass ich was leben will und dass das der Traum ist. Und da kann ich dann gar nicht sagen, wann ich da ankomme und wann nicht. Und an manchen Tagen bin ich voll da und an anderen Tagen bin ich weit davon entfernt, meinen Traum zu leben. Und das ist für mich eigentlich auch, auch zu der eingangsgestellten Frage von euch, wie das für die jungen Leute ist, die gern Schauspieler oder Schauspielerin werden wollen, glaube ich, das, was ich so mitgeben kann. Also wählt euren Traum da weise und fragt euch, was ihr da leben wollt. Warum wollt ihr diesen Beruf ergreifen? Wo wollt ihr hin und was treibt euch da an?
Total, das hast du sehr schön gesagt, weil natürlich ist es, stellt man sich immer wieder die Frage, ja, ist es richtig, ja, nein, ne? Und dass es auch Tage gibt, wo es halt nicht so gut läuft, ist ja auch total klar, ne? Also es ist ja auch eine Art dann auch wieder Motivation, ne? Dass man dann wieder weiterarbeitet. Also das ist, glaube ich, ganz normal. Wir wissen ja, dass du auch singen kannst und auch ganz toll Gitarre spielen kannst, zumindest auf unserer Gitarre hier zu Hause. Möchtest du auch in dieser Richtung dich weiter so entwickeln oder könnte das da auch interessant sein, da ja weiter beruflich mal zu gucken oder willst du dich doch eher auf die Schauspielerei konzentrieren?
Ja, das ist überhaupt nicht, da habe ich überhaupt noch gar nicht irgendwie öffentlich drüber gesprochen, aber ich habe die Corona-Zeit tatsächlich dafür genutzt, mehr Musik zu machen. Ich hatte 2020 im Januar noch, bevor das bevor das alte Normal abgeschafft wurde und das New Normal sich angekündigt hat, da hatte ich ein Konzert in Hamburg. Also das heißt, ich war Gast bei einem Konzert, als Special Guest bei dem Konzert von einer Kollegin, Janine Michelle Wacker, die dort ihren Soloabend gab. Und da habe ich zwei Lieder alleine gesungen und eben auch zwei Duets mit ihr. Okay, also das war tatsächlich mit so viel Lampenfieber verbunden, dass ich gesagt habe, gut, dass meine Managerin im Publikum sitzt, weil dann kann ich ihr gleich, wenn das hier vorbei ist, sagen, das war ja schön, gut, das habe ich jetzt hier noch mitgemacht, aber das ist offensichtlich nichts für mich. Und damit meine ich alles. Also auch die Schauspielerei und überhaupt Bühne. Und ich setze mich irgendwo ins Büro. Ja. Soweit war es. Und ich habe tatsächlich in der Garderobe gestanden. Das muss man sich vorstellen. Und es ist ein Moment, den man sich vergegenwärtigen muss. Also es war ein Raum in diesem Bechsteinzentrum in Hamburg. Und da, wenn man aus diesem Raum raus wollte, um auf die Toilette zu gehen, musste man so leicht so an dem Publikum vorbeigehen, was so in 10, 15 Metern Entfernung da schon anfing. Und jetzt dachte ich, wenn ich da auf Toilette gehe und dann ist die Toilette da gleich um die Ecke, vielleicht hören die das. Und dann habe ich also mich dazu entschieden, das sein zu lassen und nicht auszuprobieren, weil wenn ich da jetzt hintapper und dann denke, nee, und dann tapper ich wieder zurück, dann denken die darüber nach, war der denn jetzt überhaupt auf Toilette? Also so, ich war also in dieser Garderobe gefangen und wartete auf meinen Auftritt und Janine sang schon, ja, und ich muss, das Kuriose ist, ich musste gar nicht so dringend auf Toilette, also dass die Blase irgendwie voll gewesen wäre oder so. Aber ich musste unbedingt pinkeln. Ich glaube, das ist wirklich diese Angstsituation gewesen. Ja. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir tatsächlich, die hatten da Wasserflaschen stehen in so Plastik. PET-Flaschen. Ich habe also eine Plastik-PET-Flasche, die angebrochen war, in eine andere angebrochene Plastik-PET-Flasche gefüllt, ja, damit die eine leer war und habe in diese Plastik-PET-Flasche gepinkelt und habe tatsächlich daneben gepinkelt, zum Teil. Ja, also das hat daneben getropft, so, ja. Und es war also auch dunkel in dieser Garderobe. Und das war ein Moment, wo ich mir klar machte, dass ich gerade in einer dunklen Garderobe stehe, in eine PET-Flasche versuche zu pinkeln und dabei scheitere. Daran scheitere. Und da war klar, ich bin wirklich richtig tief gesunken und definitiv am falschen Ort für mein Leben. Und dann ging es dann irgendwann los, dann musste ich auf die Bühne und das habe ich dann auch gemacht und dann habe ich gesungen und schon beim ersten Ton habe ich gemerkt, das will ich machen. Und dann war die Show zu Ende und der Abend zu Ende und wir haben noch Autogramme gegeben und als dann endlich Zeit war, mit meiner Managerin zu sprechen, habe ich gesagt, jetzt will ich mehr davon. Mhm. Und das hat für mich einen großen Unterschied gemacht und dann kam jetzt der Lockdown und dann waren wir beschäftigt damit, wie man jetzt irgendwie das alles unter einen Hut bringt. Ich habe ja die ganze Zeit durchgearbeitet. Ich habe das nicht erlebt, da 2 Monate Zeit zu haben, den Garten frisch zu machen, wie das ja viele andere erlebt haben. Ich habe durchgearbeitet und wir hatten die Kinder trotzdem zu Hause und wir hatten ein Kind, was ein halbes Jahr alt war und einen Dreijährigen zu Hause. Also das war für meine Frau auch nicht ohne. Und ich immer hin und her und dann nach Potsdam gefahren. Das ist, ich habe einen ziemlich langen Fahrtweg und so. Also das alles unter einen Hut zu bringen, da ist die Musik dann zu kurz gekommen. Aber ich habe das wieder aufgenommen. Und es wird dieses Jahr, wenn alles gut läuft, wird es dieses Jahr tatsächlich noch von mir auch was zu hören geben.
Schön, schön. Ja.
Ja, cool. Vielen Dank dafür, für diese kleine...
Für die kleine Puller-Geschichte.
Ja, die kleine Puller-Geschichte. Das ist schon eine, also ich muss da muss ich jetzt auch einfach zu stehen. Ich finde, die muss zum Besten gegeben werden.
Ja, okay. Ja, cool. Würde ich sagen, dass wir langsam zum Ende kommen. Wir haben ja schon fast die Stunde wieder erreicht. Was kannst du denn den Zuhörern? Also ich spüre es ja oder wir spüren es, dass du wirklich dein Traum lebst und wir wissen es ja auch. Und kannst du denn den Zuhörern vielleicht nochmal so 1-2 Tipps dazu geben? Wie schafft man es denn wirklich, seinen auch beruflichen Lebenstraum zu verwirklichen? Also du hattest es ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Vielleicht kannst du es zum Schluss nochmal so zusammenfassen, dass wir mit so einem richtig guten Gefühl und nicht mit dieser Puller-Geschichte zu Ende kommen.
Also man hört es ja, also ich glaube, Leute, die wahrscheinlich auch euren Podcast hören, sind wahrscheinlich auch auf der Suche nach guten Hinweisen. Mhm. Und was ich so beobachte, ist, dass man immer wieder so Tipps hört, dass man irgendwie sagt, lass dir deinen Traum nicht ausreden, setz dir Ziele, glaub an dich. Der eine bietet Motivation an, der nächste versucht nochmal zu vermitteln, wieso es so sinnvoll ist, Ziele sich zu setzen. Andere versuchen oder bieten an, dass man nochmal genau guckt, was das eine Element ist, in dem man sich zu Hause fühlt, dass man das nochmal untersucht. Ich glaube, diese ganze Vorarbeit, die ist einfach zu machen. Also, und wenn jemand an einem Punkt steht und sagt, ich will unbedingt, weiß aber nicht was, dann weiß er ja schon, weiß er wirklich, was zu tun ist. Und ich glaube, was eine wichtige Information sein könnte, ist, dass es gar nicht anders geht. Also man schaut sich immer die Menschen an, an denen man sich ein Beispiel nehmen will und denkt, irgendwie muss es doch gehen. Und ich glaube, es geht ganz genau so, dass man sich klar macht, dass die auch nur Menschen sind, dass sicherlich hier und da auch Glück eine Rolle spielt, aber Chancen müssen auch ergriffen werden und bestimmte Menschen haben eben früh eine Chance bekommen und die auch früh ergriffen und dann ein Leben lang davon profitiert. Na klar gibt es das. Aber das sind ja dann nicht wir, wenn wir an einem Punkt stehen und sagen, so, und jetzt möchte ich was anderes und das wünsche ich mir so sehr. Und denen kann ich nur sagen, es gibt ganz, ganz viele, die hatten gar kein Glück und haben dann eben einfach, das haben sich da durchgeschuftet. Und da kann ich eben einfach auch nur sagen, genau das, das ist zu tun. Und ich glaube, was mir zumindest immer wieder geholfen hat, also ich wurde schon als Jugendlicher als Stehaufmännchen bezeichnet. Ich glaube, was ich meine, wenn ich sage, dass ich nicht anders konnte, ich glaube, das lässt sich auch kultivieren, indem man sich einfach entscheidet und sagt, das muss mir erstmal wirklich jemand klar machen, dass ich das lassen soll. Und die Dinge, die in meinem Leben richtig gut laufen, habe ich eigentlich alle dann letztlich ganz bewusst entschieden.
Okay, cool. Ja, vielen, vielen Dank, Thaddäus, für den offenen Austausch, für die ehrlichen Worte, für die schönen Geschichten.
Ja, sehr, sehr
schön. Wir wünschen dir alles Gute, dass ihr als Familie gesund bleibt, dass du weiter deinen Traum leben kannst, dass ihr als Familie euren Traum lebt. Und ja, dann hören wir uns ja vielleicht nochmal zum anderen Podcast. Du hast noch so viele Themen, das wissen wir, die dir auf der Zunge liegen und im Herzen liegen. Also vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank.
Danke für eure Zeit.
Hat uns sehr, sehr großen Spaß gemacht.
Mir auch.
Also, bis bald.
Bis bald dann, ja?
Tschüssi.
Tschüss.
Ciao.